Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In unserem letzten Vortrag über die Reise nach haben wir über die Reise nach Ta'if geredet in der Sira Serie. Und die Reise nach Ta'if, die war im Shawwal im 10. Jahr, nachdem der Prophet alayhi salatu wassalam erweckt wurde zum Prophetentum. Da war die Reise nach Ta'if gewesen. Und jetzt kommt ein neues Kapitel. Jetzt kommt ein. Was? Hast du ausgemacht oder wie? Achso. Und jetzt kommt ein neues Kapitel und das nennt man in den Zierabüchern Erd al-Kaba'il wal-Afrat. Das heißt, dass der Prophet alayhi salatu wassalam sich den Stämmen und einzelnen Personen vorstellt. Und das heißt, er stellt sich den vor, vor allen Dingen bei Mawasimul Hajj, das heißt in der Hajj-Saison, das heißt in den Hajj-Monaten. Was sind die Hajj-Monate? Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah. Diese drei Monate, das heißt der 10., 11. und 12. Monat des Mondkalenders sind die Mawasimul Hajj, beziehungsweise ist Mausimul Hajj, ist die Saison der Hajj. Und hier möchte ich das erstmal in den geschichtlichen Kontext setzen, weil wir müssen solche Sachen, wenn wir über die Sira reden, müssen wir immer genau verstehen, wann was passiert ist und warum das passiert ist. Dann verstehen wir auch die Strategie des Propheten a.s.w. dahinten. Im Dhul-Hijjah des 6. Jahres, nachdem der Prophet entsandt wurde, also in Mekka, in der mekkanischen Periode, ist was passiert? Da haben zwei einflussreiche Personen den Islam angenommen. Hamza und Omar. Durch den Islam von Hamza und Omar haben viele Leute den Islam angenommen und Ibn Mas'ud sagte, Mazilna Izza mundu Aslama Omar. Wir sind ehrhaft stark geblieben, nachdem Omar den Islam angenommen hat. Dann, und auf diese Aussage möchte ich gleich nochmal zurückkommen, im Muharram, das heißt, circa einen Monat nachdem Omar und Hamza den Islam angenommen haben, kam es zum größten damaligen Schlag gegen die Muslime. Nämlich was? Es wurde der Boykott ausgerufen gegen Benu Hashim, den Stamm des Propheten, sodass sie rausgehen mussten aus Mekka und nur noch 3 Jahre lang nur Regenwasser trinken konnten, Blätter, Äste von Bäumen essen konnten und Tiere von Häuten. Eine ganz schwierige Situation und sie wollten den Propheten töten. 3 Jahre. Und sogar die Nicht-Muslime von Benu Hashim sind mit rausgegangen, haben zum Propheten gehalten. Das Thema wurde abgehandelt. Dann, 3 Jahre später, im Muharram des 10. Jahres nach Ba'atha, wurde der Boykott durch Nicht-Muslime aufgehoben, die sich gegen diesen Boykott für die Gerechtigkeit eingesetzt haben. Dann, im Rajab des 10. Jahres danach, das heißt im letzten Jahr, im selben Jahr, wo der Boykott aufgehört hat, einige Monate später, starb Abu Talib, nämlich im Rajab, manche sagen auch im Ramadan, und im Ramadan starb Khadija. Das heißt, eine große Katastrophe für den Propheten, weil Khadija war sozusagen die Säule, die ihn psychologisch und auch materiell unterstützt hat. Und Abu Talib war der, der ihn geschützt hat. Weil er unter den Nicht-Muslimen in Mekka eine hohe angesehene Stellung hatte. Insbesondere im Stamm Benu Hashim, der zu den führenden Stämmen in Mekka gehörte. Dann, im Shawwal des 10. Jahres nach der Entsendung, das heißt, im Ramadan stirbt Khadija und Abu Talib nach einer Aussage, also diese Katastrophe. Und dann, einen Monat später, ist er sofort wieder Gas am Geben und er geht nach Ta'if, um dort die Menschen zum Islam einzuladen. Er wird mit Steinen beschmissen. Und nach der Schlacht von Uhud noch, er wurde gefragt, was der übelste Tag war. Man hat gedacht, der Tag von Uhud, und er sagte, der Tag, wo er nach Ta'if gegangen ist. Wie er dort beschmissen wurde und behandelt wurde und so weiter, das war für ihn der schlimmste Tag. Wie sie ihn abgelehnt haben. Und er musste zurück. Das heißt, wir sehen hier vom Dhul-Hijjah, das heißt der 12. Monat des 6. Jahres nach der Entsendung, 7. Jahr, 8. Jahr, 9. Jahr, 10. Jahr, komplette Katastrophen. Komplette Katastrophen. Bis zu diesem Shawwal, der 10. Monat des Mondkalenders ist. Komplette Katastrophe. Jetzt kommen wir zurück zu der Aussage von Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud sagt, wir sind ehrenhaft stark geblieben, seit Omar den Islam angenommen hat. Normalerweise könnte man sagen, direkt nachdem Omar den Islam angenommen hat, einen Monat später kam es zum Boykott. Wie kann Ibn Mas'ud das meinen? Was meint Ibn Mas'ud damit? Und hier muss man davon ausgehen, dass die Sahaba eine andere Vorstellung hatten von ehrenhaft, beziehungsweise stark, oder wir lebten in Ehre hatten, als wir heutzutage. Bei uns heutzutage ist es oft so, wenn du nicht bekämpft wirst und in Ruhe gelassen wirst, dann denken einige, dann bist du auf der richtigen Seite. Aber bei ihm war es praktisch so, dass sie den Islam klar und deutlich gezeigt haben und trotzdem bekämpft wurden. Das war alles nebensächlich. Wichtig war für sie, dass sie den Islam klar und deutlich und offen gezeigt haben. Und das war, nachdem Omar und Hamza den Islam angenommen haben. So, was passiert jetzt? Der Monat nach Shawwal, wir sehen also, der Prophet macht immer wieder, versucht er einen neuen Weg zu finden. Und das ist der Erfolg, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Du musst ein Ziel haben, du musst ein Konzept haben, und dann musst du flexibel sein als Muslim, so wie der Prophet, a.s.w., immer wenn es ein Problem gab, war er flexibel und hat einen Ausweg gesucht. Dann kam Dhul-Qa'dah, der Monat nach Shawwal, und was macht er? Dhul-Qa'dah ist einer der Monate der Hajj. Was passiert? Stämme kommen nach Mekka. Um was zu machen? Die Pilgerfahrt. Wir haben gesagt, wir wissen, die Araber haben damals auch die Pilgerfahrt gemacht, aber sie haben auch die Götzen angebetet dabei, nicht nur Allah alleine. Und was macht der Prophet? In Mina geht er von Zelt zu Zelt. Wen hat er dabei? Abu Bakr, radiallahu anhu. Warum hat er Abu Bakr dabei? Weil Abu Bakr radiallahu anhu ein Spezialist darin war, in der Geschichte der Araber und ihren Ansab, ihrer Abstammung. Und deswegen hatte er bessere Informationen über die einzelnen Stämme und wusste, wie man sie anspricht. Was lehrt uns das? Der Prophet a.s.w. war strategisch und wusste, wo er wen einzusetzen hat. Und er hat nicht islamisches Wissen, weil das eigentlich nicht islamisches Wissen, das ist geschichtliches Wissen, hat er auch hoch geschätzt, wenn es nicht im Gegensatz zum Islam stand oder wenn es nicht im Widerspruch zum Islam stand. Auf jeden Fall ist er dort zu vielen Stämmen gegangen und eigentlich hat er damit schon im 4. Jahr angefangen, zu den Stämmen zu gehen. Aber hier hat sich jetzt eine entscheidende Sache, etwas Entscheidendes verändert. Er hat nicht nur dazu aufgerufen, dass die Leute den Islam annehmen, so wie er das vorher gemacht hat, sondern er hat auch dazu aufgerufen, er wollte einen neuen Standort für seine Dauer finden, eine neue Heimat, die ihn aufnimmt, von der aus er geschützt und in Sicherheit den Islam vertreten kann. Das war jetzt die neue Forderung. Und der Prophet a.s.w. ging von Stamm zu Stamm. Insgesamt 15 Stämme. Und man muss dazu sagen, es ist nicht ganz gesichert, dass alles gerade in diesem 10. Jahr gewesen ist, ob das auch vorher und nachher gekommen ist. Eine Sache, die ich hier erwähne, ist auf jeden Fall nachher passiert, nämlich ein Jahr später. Aber ungefähr in diesem Bereich, er hat so viel Ausdauer gehabt. Und ihr müsst euch das vorstellen, du wirst schon seit dem 4. Jahr abgelehnt, mit Steinen beschmissen, beleidigt, das komplette Programm, Anhänger von dir werden getötet und trotz alledem macht er immer weiter und hat immer wieder eine neue Strategie und eine neue Ausdauer. Heutzutage für uns in Deutschland, wenn wir uns ein Beispiel nehmen würden an der Dauer des Propheten, da würde keiner einbrechen. Aber was ist das Problem? Warum brechen Brüder ein? Weil sie die Sira nicht richtig gelesen haben und die Biografien der Propheten nicht richtig gelesen haben, wie Nuh a.s., der 950 Jahre Dawa gemacht hat, und oder weil jemand kommt und ihnen einen Ausweg gibt. Es kommt jemand, der gibt ihnen einen Ausweg. Ich gebe euch ein Beispiel. Wann schaffen es die meisten Leute, eine große Veränderung in ihrem Leben zu schaffen? Zum Beispiel jemand ist sehr dick. Wann schafft er es wirklich abzunehmen? In den meisten Fällen. Der nimmt sich jahrelang vor abzunehmen. Jahrelang nimmt er sich vor abzunehmen. Aber es kommt irgendwann eine Schmerz... Und er hat es aber nie geschafft. Aber auf einmal kommt eine Schmerzgrenze und er schafft das. Weil eine besondere Schmerzgrenze erreicht ist und er keine Wahl mehr hat. Weil der Arzt ihm zum Beispiel sagt, wissen Sie was? Sie haben einen so und so hohen Blutdruck durch Ihr Übergewicht. Wenn Sie jetzt nicht abnehmen, wird Ihre Lebenserwartung rapide sinken. Und dann kommt der Gedanke, stell dir mal vor, ich sterbe in den nächsten 10 Jahren. Ich habe noch ein kleines Kind, das ist gerade mal 2, 3 Jahre alt. Ich kriege einen Schlaganfall, ich kriege einen Herzinfarkt, was weiß ich. Dann sagt er sich, boah, ich möchte nicht, dass mein Kind ohne mich aufwächst. Und bumm, ist die Schmerzgrenze erreicht, er schafft es jetzt abzunehmen. Oder mit dem Rauchen. Beispielsweise. Und hier ist es oft so, in Deutschland, wir gehen nicht, oder in anderen Ländern, wir haben diese Schmerzgrenze nicht, weil irgendein Schlaumeier kommt und gibt einem einen Ausweg. Es kommt ein Wind, zum Beispiel eine Hausdurchsuchung, eine Bekämpfung, und anstatt sich ein Vorbild an den Propheten zu nehmen, der nicht aufgehört hat, sondern der gesagt hat, weiter, neuer Weg, Mekka ist zu, ich gehe nach Taif, Taif hat nicht funktioniert, ich gehe zu den Stämmen. Stamm 1 funktioniert nicht, Stamm 2 funktioniert nicht, Stamm 3 funktioniert nicht, Stamm 4 funktioniert nicht, Stamm 5 funktioniert nicht, Stamm 6 nicht, Stamm 7 nicht, funktioniert nicht, Stamm 8 funktioniert nicht, Stamm 9 funktioniert nicht, Stamm 10 funktioniert nicht, Stamm 11 funktioniert nicht, Stamm 12 funktioniert nicht, Stamm 13 funktioniert nicht, Stamm 14 funktioniert nicht, Stamm 15, 6 Leute aus Medina kommen, von den Khazraj und nehmen den Islam an. Weiter, 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 weiter. Standhaftigkeit. Al-Kitab? Mala turi an takul? Al-Kitab? Al-Kitab, achi? Al-Kurtubi? أخي أنا لا أحتاج هذا الكتاب الآن لماذا ما أخبرتني شيخ عبد الله ما جاء نعم ولكن أتيني الكتاب أنا أرجع الكتاب إليه غدا جيد كله أنا أرجع له الكتاب غدا إن شاء الله أنا إن شاء الله أنا ظننت هو يأتي طيب أخبر يعني أخبره لأن أنا في السيرة الآن أنا لست في التفسير الآن جيد سله أنا ألتقي غدا بالشيخ إن شاء الله أنا أعرفك أليس كذلك أخي أنا آسف أخبره إن شاء الله ها أخبره غدا إن شاء الله أنا آتي بالكتاب أنا إن شاء الله أخي جزاك الله أنا آسف أخي أنا أخي أشكالكم كلها متشابهة بالنسبة لي يا حبيبي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انظر Um darauf zurückzukommen. Das heißt, der Ausweg kommt. Der Ausweg kommt. Aber jetzt kommt jemand und sagt, siehst du bist bekämpft worden, der Weg ist zugemacht worden, dein Dawa-Projekt wurde beendet, du wurdest bekämpft, du hast eine Hausdurchsuchung bekommen, siehst du, das ist alles, weil ihr nicht weise seid in der Dawa. Ihr seid zu direkt in der Dawa. Ihr müsst euch ein Beispiel nehmen an den Organisationen und Schuyuch, die seit Jahren nichts erreicht haben. Aber die werden nicht bekämpft. Seht ihr, ihr müsst von Leuten... Und jetzt kommt einer mit einer Ausrede. Und Ausreden sind süß. Guck mal, wie süß Ausreden bei allem sind in deinem Leben, wenn du keine Veränderung haben willst. Guck mal, wie süß die Ausreden sind. Guck mal, wie süß die Ausreden sind für die Leute, die das Rauchen abgewöhnen wollen. Sagt er, Rauchen ist Makru, ist nicht Haram. Boah, ist so eine süße Ausrede. Weißt du es besser als die Schuyuch da und da? Es gibt genügend Schuyuch, die sagen, Rauchen ist Makru. Der hat auf einmal eine Ausrede. Es kommt auf einmal jemand und sagt, ja, abnehmen musst du nicht unbedingt. Das kann auch schädlich sein, wenn man zu viel abnimmt. Verstehst du? Es gibt immer eine Ausrede. Das heißt, Leuten wird eine Ausrede geboten. Aber auf jeden Fall, der Prophet a.s.w. geht von Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm. Okay? Und was habe ich gesagt? Das sind 15 Stämme. Jedes Mal wird er abgelehnt. Aber er gibt nicht auf. Und das ist Sabr in der Dawa. Sabr in der Dawa, Geduld, Standhaftigkeit. Das lernen wir vom Leben des Propheten. Standhaftigkeit in der Dawa ist nicht, ich werde bekämpft, ich werde abgelehnt, alles gleich, höre auf, ich habe es sowieso nicht. Standhaftigkeit ist der Dauer, ich mache weiter, bis der Sieg kommt. Allah sagt im Koran in Surah 6, Vers 34, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Das sagt Allah zu wem? Zum Propheten. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden. Und was noch? Und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Sie sind standhaft, das heißt, sie haben weitergemacht. Die haben nicht gesagt, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Ich baue mir eine Blockhütte im Wald und schreibe Dauer drauf. Die haben weitergemacht. So, jetzt, ich gebe zwei Beispiele mit. Von einigen Stämmen wurde, es nützt sich großartig, jeden Namen da aufzuzählen, vergesst ihr sowieso. Ich will ein paar Beispiele bringen. Von einigen Stämmen wurde ganz hart zurückgewiesen. Und es gab vor allen Dingen zwei Unterhaltungen, die überliefert werden mit Stämmen, die sehr, sehr interessant sind, über die Methodik des Propheten in der Dawa. Er redete mit dem Stamm Banu Amir bin Sa'sa. Das war ein Stamm. Und der Prophet redete mit diesem Stamm und er hat ihm das vorgeschlagen. Und dann meinte einer von denen, boah, wenn ich diesen Jugendlichen hätte, da könnte ich mit den Arabern aufessen. Also der meinte, wenn wir den gewinnen, vielleicht können wir damit Macht gewinnen. Und er fragte ihn, was ist nach deinem Tod? Kriegen wir dann auch die Herrschaftsgewalt? Das heißt, seine Absicht war eigentlich gewesen für was? Nicht für den Islam, sondern für Herrschaftsgewalt. Er hat gedacht, vielleicht kann man mit dieser Botschaft was erreichen. Ihr müsst euch vorstellen, der Prophet ist jetzt seit Jahren unterdrückt. Der Prophet a.s.w. ist jetzt seit Jahren, kommt keinen Schritt mehr vorwärts. Im 10. Jahr bis zu diesem Zeitpunkt hat höchstwahrscheinlich eine einzige Person den Islam angenommen, bis zu dem Zeitpunkt, im ganzen 10. Jahr, wallahu alam. Und dann fragen sie, kriegen wir dann danach die Herrschaftsgewalt? Was sagt der Prophet a.s.w.? Er sagt, die Angelegenheit ist für Allah, der Mulk ist von Allah, die Herrschaftsgewalt ist von Allah und er gibt sie, wem er will. Das heißt, ich kann euch keine Garantie geben. Es gab Stämme, die sind danach an die Macht gekommen, wie Banu Umayya. Es gab eine ganze Herrscherdynastie. Wie die Osmanen. Aber er sagt, ich kann euch keine Garantie geben, das ist Allahs Angelegenheit. Was zeigt das hier? Es gibt keine Lüge in der Dawa. Und hier ist etwas sehr Wichtiges. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, Lügen haben kurze Beine. Und das ist echt wahr. Also dieses Sprichwort ist sensationell, weil du kommst nicht weit mit einer Lüge. Weil irgendwann ist Schluss, irgendwann wird man merken, ist alles Quatsch, was er labert.
dann stehst du als Dummkopf da. Und deswegen ganz wichtig für einen Daher, niemals lügen. Er darf nie als Lügner überführt werden. Er darf niemals lügen. Du kannst nur als Lügner nie überführt werden, wenn du immer die Wahrheit sagst. Ansonsten schadest du deiner Bewegung. Das ist das Erste. Und dann ist dieser Stamm zurückgegangen zu ihren Ländern. Da war ein alter Mann, der nicht mit zur Hajj gegangen ist, der einer von den Weisen und Älteren war. Und er sagte, und er hat die getadelt. Der sagte, wie konntet ihr dieses Angebot nicht annehmen? Noch nie hat ein Ismaili über diese Angelegenheit gelogen. Das heißt, es gab noch nie jemand von den Kindern Ismails, die gelogen haben und gesagt haben, sie sind Propheten und waren keine Propheten. Das gab es nicht. Was zeigt das? Schau mal, was die Wahrheit für lange Beine hat. Dadurch, dass er nicht lügt, dieser Stamm, sie werden später Muslime werden. Langfristig gesehen, sehen sie jetzt seine Wahrhaftigkeit. Denn er hat nicht einfach gesagt, damit er seine Ruhe hat und damit er doch irgendwo Schutz kriegt und irgendwo auswandern kann, weil er hier mehr oder weniger Lebensgefahr lebt in Mekka. Ja, okay, ich nehme das an. Jetzt schau das, vergleiche das mit der Situation in Deutschland. Die erste Islamkonferenz, wann war die? 2006, 2007? 2007, glaube ich. Da haben dann die großen Verbände in Deutschland abgemacht, dass sie in ein Theaterstück gehen, wo der Prophet Isa und Buddha und Mohammed geköpft werden. Das haben sie abgemacht. Und wenn ich dann kritisiere, bin ich der Böse. Warum kann man nicht einfach sagen, nee, wir gehen nicht in das Theaterstück? Wir sind dagegen, dass jemand in Deutschland Gewalt anwendet und das Theater in die Luft jagt, weil darum ging es. Das Theaterstück, da gab es dann wohl angebliche Drohungen gegen das Theaterstück und dann wollten die damit die Solidarität zu dem Theaterstück zeigen. Das ist eine falsche Solidarität. Die richtige Solidarität, weil das eine Solidarität der Lüge ist. Du lügst hier. Du lügst hier nicht mit der Zunge, du lügst hier mit deiner Haltung, mit deinen Bewegungen, mit dem, was du machst. Lügen ist nicht nur mit der Zunge. Du kannst auch mit deiner Gestik lügen. Du kannst auch mit deinen Taten lügen. Du musst sagen, ich bin dagegen. Wir rufen die Muslime dazu auf, das nicht in die Luft zu jagen. Aber wir sind gegen so ein Theaterstück. Wir finden das Theaterstück abscheulich. Dann respektiert man dich. Man respektiert dich nicht, wenn du ein Mitläufer bist. Ein Ohrfeigengesicht, das zu jedem und allem Ja und Amen sagt, nur um einen Vorteil zu bekommen. Warum wollen sie mitgehen in das Theaterstück? Ich weiß ganz genau, die finden das Theaterstück abscheulich. Aber sie wollen in das Theaterstück gehen, um sich einen weltlichen Vorteil zu verschaffen. Vielleicht kommen wir dann etwas näher an die Regierung ran und vielleicht werden wir dann mehr akzeptiert. Der Prophet a.s.w. hat weder mit Worten noch mit Taten gelogen, um in einer viel schwierigen Situation, nämlich wo es fast um Leben und Tod ging. Denn sie wollen ihn vom 7. bis zum 10. Jahr töten und jetzt ist das 10. Jahr und Abu Talib ist nicht mehr am Leben, der ihn geschützt hat, der sein Leben geschützt hat. Und der Prophet a.s.w. ging keinen Millimeter zurück, a.s.w. Zweite Sache. Der Stamm Banu Shayban. Der Stamm Banu Shayban ist im Irak. Beziehungsweise in der Richtung von Irak. Im Irak. Ist im Irak, genau. Der Stamm Banu Shayban ist im Irak. Und sie sind mit einer Delegation gekommen, das war ein starker Stamm. Und das waren Leute, der Prophet hat ihnen den Islam vorgestellt und sie waren eigentlich mehr oder weniger angetan davon, aber sie haben gesagt, wir können uns noch nicht so schnell dafür entscheiden, da müssen wir erstmal uns länger drüber nachdenken. Und dann haben sie gesagt, wir leben zwischen zwei Gewässern, den Arabern und den Persern. Wir können dich aufnehmen und dir helfen gegen die Araber. Da haben wir die Stärke für, aber nicht gegen die Perser. Einige Historiker sagen, die Perser hatten zum damaligen Zeitpunkt 2 Millionen Soldaten. Weil das war das große Weltreich. Der Prophet a.s. hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 2000 Anhänger. Was sagt der Prophet a.s.? Guck mal, nochmal, denk an den Kontext. Vom 7. bis zum 10. Jahr ist der Prophet mit Benu Hashim rausgegangen aus Mekka, weil sie ihn töten wollten, in ein Tal vor Mekka direkt, von Abu Talib. Und sie haben nur Häute von den Tieren gegessen und Blätter von den Bäumen und Wasser vom Regen, Regenwasser getrunken. Abu Talib stirbt jetzt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nachts überfallen und umbringen wollen? Und jetzt ist praktisch von Benu Shaban das Angebot da, ihm zu helfen gegen die Araber. Was sagt der Prophet a.s.? Inna hadha ad-din la yansuruhu illa man ahata min jami'i jawanibih. Diese Religion kann nur zum Sieg verhelfen, wer sie von allen Seiten umfasst. Das heißt, du musst für diese Religion bereit sein. Ansonsten kriegst du keinen Baraka von Allah. Du kannst nicht einen Teil nehmen und einen Teil nicht nehmen von der Religion. In dieser Situation sagt er das. Erzähl das mal den Dawa-Bewegungen in Europa. Jetzt, was kommt als nächstes? Und dann sagt der Prophet zu ihnen, und wann ist das hier? 10. Jahr. Höchstwahrscheinlich genau das 10. Jahr. Nachdem der Prophet entsandt wurde. Die mekkanische Zeit war 13 Jahre. Er sagt, und was lässt euch wissen? Vielleicht werdet ihr bald die Perser ihre Länder erobern und ihre Frauen besitzen. Das heißt, er gibt eine Voraussage, dass sie die Perser erobern wollen, werden, in dieser Situation. Und er hat Hoffnung dazu. Ich habe gesagt, der Prophet, die waren noch nicht mal 2000 Männer und Frauen. Und die Perser waren 2 Millionen Soldaten. Nicht nur Männer, nicht nur Bevölkerung, Soldaten. Bruder, wenn du zu dem Zeitpunkt jemandem gesagt hättest, dass circa 15 Jahre später die Muslime vor den Toren der Perser am Klopfen sind, der hätte dich für vollkommen bekloppt gehalten. Weil was ist das? Das 10. Jahr, 11. Jahr, 12. Jahr, 13. Jahr. Und dann 10 Jahre Mekka, dann kommt das Kalifat von Abu Bakr und es geht los. Das war 2 Jahre und 4 Monate ungefähr, das Kalifat von Abu Bakr. Und das heißt, circa 14, 15 Jahre später haben die Muslime tatsächlich angefangen. Circa 15 Jahre später standen die an den Toren der Perser. Persien ist erobert worden von den Muslimen. Bruder, in diesem Zeitpunkt, wenn jemand gefragt hätte, ja, wann soll das sein? Der hätte gesagt, ja, vielleicht in 1000 Jahren. Vielleicht in 10.000 Jahren oder so. Aber in weniger als 20 Jahren? Bruder, das ist so, als wenn, das ist noch krasser, als wenn du sagen würdest, Malta erobert in 20 Jahren die USA. Weil Malta hat 1000 Einwohner. Das ist gar kein Vergleich. Es ist absolut unvorstellbar. Und das ist eines der Wunder der Nubuwa. Eine Weisheit hier. Islam ganz nehmen und eine Prophezeiung. Und das ist eine Sache, die der Prophet immer hat. Er hat Hoffnung gegeben. Es gibt Leute in der Dawa, die sind nur was am Geben? Verzweiflung. Wir sind zu schwach, wir sind zu schwach, wir sind zu schwach. Wir sind nicht zu schwach. Wir machen uns schwach. Du bist nur so schwach, wie du dich machst. Wie kannst du schwach sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, so wird er euch helfen. So. Auf jeden Fall am Ende kommt es so weit, dass der Prophet alaihi salatu wasalam an 6 Leute trifft von den Khazraj. Er stellt ihnen den Islam vor, liest etwas vom Koran vor, stellt ihnen den Islam kurz und bündig vor und die nehmen den Islam an. Warum gerade haben diese Khazraj den Islam angenommen? Was war der Grund? Was hat sie dazu geführt? Erstens, natürlich Allah leid recht, wen er will. Aber sie waren, und das sagt der Prophet in dem Gespräch mit den Khazraj, Menentum, wir sagen mit den Khazraj, Memoali Yahud, Nam, ihr seid, wer seid ihr? Wir sind die Khazraj. Es gab 2 große Stämme in Medina, von Arabern, Aus und Khazraj. Von den Verbündeten der Juden, ja. Weil die Juden haben, da haben 3 jüdische Stämme gelebt. Okay, setzt euch hin. Ich möchte euch das vortragen, wer ich bin. Und dann hat er ihnen gesagt, er ist der Gesandte Allahs und so weiter und so fort. 6 Leute. 6 Namen. Die vielleicht die meisten von uns noch nicht mehr kennen. Der bekannteste von ihnen ist Jabir ibn Abdullah. Weil er einer derjenigen ist, die am meisten Hadith überliefert haben. Der Chef von ihnen war Asad ibn Zurara. Kennt wahrscheinlich fast keiner. Qutba ibn Amir, Utba ibn Amir, Rafi ibn Malik, Auf ibn al-Harith. Das waren die Namen. Kaum einer kennt sie, aber Allah kennt sie. Diese Leute haben den Islam angenommen. Warum hat die Benachbarschaft der Juden dazu geholfen? Weil die Juden den Arabern immer gedroht haben, irgendwann wird der letzte Prophet kommen und wir werden mit euch, mit den Propheten euch bekämpfen. Und dann war der letzte Prophet ein Araber und deswegen haben die gesagt, lass uns diesem Propheten zuerst folgen. Und wo steht das? Sure 2, Vers 89. فَلَمَّ جَاهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلْكَفِرِينَ. Das heißt, und als ein Buch zu ihnen kam, um das zu bestätigen, was bei ihnen ist, Entschuldigung, ich habe den Vers jetzt gerade, ich habe gerade einen Fehler gemacht. وَلَمَّ جَاهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ جَاهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ. Hast du Koran da, Achi? Gib mal her. Hast du den Vers gerade da? وَلَمَّ جَاهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نِشْ بين أيديهم وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين. Das heißt, sinngemäß, die haben vorher, als ein Buch zu ihnen kam, um das zu bestätigen, was bei ihnen ist, die Tora, und davor haben sie sozusagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, يستفتحون على الذين كفروا, also gegenüber den Kuffar, also die Auswahl Khazraj waren die Kuffar hier, ja, haben die also sozusagen gesagt, wenn dieser Prophet kommt, dann werden wir euch besiegen. Ja. Und als das zu ihnen kam, was sie kannten, haben sie es verleugnet. Als das zu ihnen kam, was sie kannten, haben sie es verleugnet. Falanatullah al-Kafirin. So seien die Kuffar verflucht. Das hat die mit zum Islam gebracht. Dann etwas anderes. Es gab einen Krieg zwischen Aus und Khazraj, 120 Jahre. Seit 120 Jahren gab es einen Krieg zwischen Aus und Khazraj und die haben gedacht, wenn wir den Propheten annehmen, vielleicht kann das zum Frieden führen für uns. Und das ist genau das, was passiert ist. Und jetzt etwas anderes, jetzt schaut euch an, wie Allah dem Propheten a.s.w. in dieser Situation geholfen hat. Er hat ein Volk, hat den Islam angenommen, die seit 120 Jahren Kriegserfahrung haben, um ihnen zu helfen. Und dann war eine Schlacht dort gewesen, Harbul Bu'az, wo die Führer getötet worden sind, außer Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Munafikun, der nachher der Kopf der Munafikun war, wodurch für ihn der Weg frei war, um der Führer von Medina zu werden. Das heißt, du siehst, Allah bereitet Sachen vor, mit denen du niemals rechnen kannst. Er bereitet diesen Sieg praktisch vor. Die nehmen den Islam an, das lesen wir dadurch. Erstens, der Sieg kommt zuletzt. Beim letzten Stamm nehmen 6 Leute den Islam an. Und dann, der kommt von wo du es eventuell nicht erwartest. Warum? Weil die Leute aus Medina, es gab 2 große arabische Kategorien. Die Adnaniyun, die Nachfahren von Ismail, und die Qahtaniyun, die ursprünglich aus dem Jemen kamen. Und umso weiter die Stämme voneinander entfernt waren, umso schwieriger war es, die zusammenzubringen. Und die Khazraj und die Aus waren von den Qahtaniyun und der Prophet a.s. war von den Adnaniyun. Das siehst du hier dran. So. Und dann sieht man, was hat der Prophet sie zurückgeschickt. Und sie haben mit dem, was sie haben, Dauer mit ihrem Stamm gemacht. Sodass in ganz Medina sich die Nachricht vom Islam verbreitet hat. Was lernen wir dadurch? Du kannst mit wenig Dauer Wissen machen. Heutzutage erzählen einige Leute, nein, du musst ganz viel Wissen haben vom Islam. Und sind die Leute am Hindern? Nein. Du musst wissen, wovon du nicht reden darfst. Rede nur von dem, was du weißt. Aber dadurch, dass sie Dauer gemacht haben, haben viele in Islam genommen. Ein Jahr später kamen 12 Leute zurück. Und diese 12 haben die erste Bay'atul Aqaba al-Ula durchgeführt. Den ersten Treueschwur von Aqaba. Den haben sie durchgeführt. So. Und der geht folgendermaßen. Sie sollen ihm die Treue schwören. Der Prophet sagte, Bayi'uni, also gib mir den Treueschwur. Ala ala tushriku bilay shay'a. Dass sie Allah niemand beigesellt. Wala tasriku. Wala taznu. Wala taqtulu auladakum. Dass ihr nicht klaut. Und dass ihr keine Sinner begeht. Und dass ihr nicht eure Kinder tötet. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. Und dass ihr keine Buhtan, das ist eine Art von Lüge, mit einer Art von Lüge von euch selber erfunden herkommt. ولا تعصوني في معروف. Und dass ihr mich im Guten, mir nicht ungehorsam seid. Dann sagt der Prophet, فمن وفى منكم فأجره على الله. Wer von euch diesem Treueschwur treu ist, der hat seinen Lohn bei Allah. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا wen etwas davon trifft, also wer eine dieser Sünden macht, فَأُوْكِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ so ist es für ihn eine Loslassung der Sünde, ein Erlös der Sünde. Das heißt, wenn einer im Diesseits für die Sünden bestraft wird, natürlich Schirk ist hier wieder die Ausnahme im Koran, weil Allah sagt, was? Inna Allah, in Surah 4, Vers 48, Inna Allah la yafiru wa yushraka bi wa yafiru maduna dhalika lima yasha. Aber stiehlt und wird die Hand abgehackt, ist eine Löschung der Sünden. Wer Sina macht und er wird ausgepeitscht, ist eine Löschung der Sünde. Okay? Das heißt, wer dafür ihm diesseits bestraft wird, sondern es ist wie eine Kafara, eine Loslösung der Sünde. Wa man asaba min dhalika shay'an, wa sataru Allah, fa amru ila Allah. Und wem Allah diese Sünde verdeckt, also er wird nicht bestraft im Diesseits, so ist die Angelegenheit Allahs. Wenn er will, wird er ihn bestrafen, wenn er will, wird er ihm verzeihen. Was sehen wir hier? Wir sehen erstmal, er fängt an mit Tawhid. Das erste Sache, was er erwähnt, ist Tawhid. Und das sehen wir auch vorher schon bei einigen Einzelpersonen, mit denen er Dawa gemacht hat. Dann schickt er mit ihm Mus'ab ibn Umair mit. Mus'ab ibn Umair war der Mukre, war der Leser des Korans und einer, der viel Wissen hatte. Und der sollte jetzt denen bei der Dawa helfen und bei dem Aufbau. Was sehen wir daran? Der Prophet a.s. stürzt sich nicht in ein Abenteuer, sondern der bereitet die Auswanderung vor. Er schickt erst noch jemanden mit. Jetzt kommen einige sagen, siehst du, der hat Mus'ab ibn Umair geschickt und Mus'ab ibn Umair war einer der wissenden Sahaba. Das heißt, man darf nur Wissen machen mit Sahaba. Was sagen wir? Wir sagen, Moment, mein Freund. Wenn du über den Islam redest, musst du alle Beweise zusammennehmen. Wir haben hier vorher ein Beispiel in derselben Geschichte von Leuten, die den Propheten einmal gesehen haben und dann mit dem wenigen Wissen, was sie an Dawa gemacht und ein groß und die Dawa verbreitet in ihrer ganzen Stadt und sind ein Jahr später wiedergekommen und haben sich verdoppelt mit von den Leuten, die wiedergekommen sind, haben noch andere dort den Islam angenommen. Also ist deine Argumentation Quatsch. Aber natürlich jemand, der mehr Wissen hat, ist noch mehr verpflichtet und für ihn ist es noch wichtiger, die Dawa nach vorne zu bringen. Und wir haben andere Beispiele von Leuten, Einzelpersonen, die in dieser Zeiten vom Propheten a.s. angesprochen wurden. Nicht nur in den Hajj-Zelten von Mina, sondern auch, wo auch im auf den Marktplätzen in Medina, in Mekka. Der Prophet ging beispielsweise über die Marktplätze und sagte, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Sagt la ilaha illallah und ihr werdet Erfolg haben. Was hieß la ilaha illallah für die Araber? La ma'buda bihaqqin illallah. Niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah. Das heißt, der Prophet a.s. sagte damit, eure Gottheiten, die ihr anbetet, Lad, Uzza, Manat und so weiter, Hubel, sind falsche Gottheiten. Es ist Quatsch, die anzubeten. Nur Allah dürft ihr anbeten. Und dann werdet ihr Erfolg haben. Das heißt, andererseits werdet ihr keinen Erfolg haben. Das heißt, dass der Prophet war direkt in der Dawa. Der war direkt in der Dawa, der hat den Koran vorgelesen in der Dawa. Der hat auch die Strafe erwähnt in der Dawa, wie wir das schon vorher erwähnt haben. Und heutzutage, wenn du Leute über Dawa reden hörst, sie erzählen dir genau was anderes. Sei indirekt. Prophet war direkt. Er geht zu den hin, setzt euch hin, ich bin der Gesandte Allahs, dient keinem Gott außer Allah, er liest denen den Koran vor, die nehmen den Islam an. Innerhalb von kurzer Zeit. Und sagen Leute, warum lässt ihr Leute in so kurzer Zeit den Islam annehmen? Er muss das machen wie mir. Bei uns kommt jemand in die Moschee, der will Islam annehmen, und dann sagen wir dem erstmal, lass dich erstmal beschneiden. Haben wir schon alles erlebt. Das ist Weisheit. Verstehst du? Das heißt, alle diese Sachen, du hast zum Beispiel einen Suwayd ibn Samit, der kam nach Mekka in dieser Zeit. Der war ein Sha'ir, auch aus Yathrib. Yathrib war der ursprüngliche Name von Medina. Der Prophet ging zu ihm hin und er liest ihm etwas von seinem Sha'ir, von seiner Poesie vor. Der Prophet sagt, das ist schön, was du hast, aber das, was ich habe, ist besser. Und dann liest er ihm vom Koran vor, erklärt den Islam, Suwayd ibn Samit nimmt den Islam an. Geht zurück, kurz Zeit später stirbt er. Tufail ibn Amr al-Dawsi. Tufail ibn Amr al-Dawsi, ja, der kommt, der war der Führer der Daus, und man hat ihm erzählt, da ist einer, der zaubert, der verzaubert die Leute. Höre ihm bloß nicht zu. Schlechte Medien. Er macht sich sogar Baumwolle in die Ohren, damit er nicht zuhört. Aber dann ist er neugierig, er nähert sich ihm und hört ein bisschen was und dann sagt er, hey, ich bin doch ein Mensch, der Verstand hat, lass mich mal zuhören, lass mich mit dem reden. Was passiert? Die reden miteinander und der Prophet sagt zu ihm ganz klar, Ba'athani Allahu ila al-Ibad wa anzala ilayhi al-Kitab und hat mir Buch herabgesandt, dass sie nur Allah alleine anbeten. Er erklärt ihm klar und deutlich die Angelegenheit, dass das, was sie machen, falsch ist. In Mekka, was die ganzen Araber machen. Der nimmt den Islam an. Dann macht er Dua für ihn, dass er zu seinem Volk geht. Wie oft hat er den Propheten getroffen? Einmal. Und er macht Dua für ihn bei der Dawa und er hat ein Licht zwischen seinen Stirn. Dann sagt er unterwegs, lass mich das Licht an meiner Peitsche haben. Der kommt zu seinem Stamm und ein großer Teil des Stammes nimmt den Islam an, sodass danach, als der Prophet nach Medina später kam, er in einer späteren Zeit mit 80 Häusern, 80 Familien zum Propheten a.s. gekommen ist. Die haben alle durch den Islam angenommen. Der hat einmal den Propheten getroffen. So viel Wissen hatte der. Aber jetzt könnte jemand sagen, ja, der Prophet hat Du'afin gemacht. Okay, kein Problem, der Prophet hat Du'afin gemacht. Aber für die Khazraj, das waren 6 Leute. Und sie hatten kein Licht zwischen den Augen gehabt. Dann haben wir Iyas ibn Mu'az. Yasir bin Mu'az war ein Jugendlicher, der auch, der Prophet hat ihm einfach gesagt, ich bin der Gesandte Allahs, mir wurde das Buch herabgesandt, etc. Ja, hat den Islam angenommen. Dann, die Mädel Asti, der kam aus dem Jemen, und die haben ihm gesagt, da ist jemand, der ist verzaubert. Dann wollte er bei dem Propheten eine Rückkehr machen. Und da hat der Prophet ihm vorgelesen, in Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Einfach diese Worte. Und er fand diese Worte so schön. Wahrlich, der Lob alleine gebührt Allah. Ihn alleine loben wir. Und ihn alleine bitten wir um Hilfe. Und ihn bitten wir um Vergebung. Diese Sache haben ihn so beeinflusst, dass er Islam angenommen hat. Dreimal wurde ihm das vorgelesen. Hat den Islam angenommen. Einfache Botschaft. Das heißt, das sind alles Lehren, die wir hieraus ziehen können. Alles Lehren, die wir hieraus ziehen können. Ihr könnt sie nochmal aufzählen. Ich zähle sie nochmal kurz auf. Erstens, keine Lügen. Okay. Zweitens, immer nach einem Ausweg suchen, flexibel sein in der Dawa. Drittens, den Islam ganz nehmen. Viertens, es gibt klare Prophezeiungen, die bis heute gelten, wie diese, beispielsweise, was der Prophet gemacht hat. Dann der Prophet, was der Prophet gemacht hat mit den Persern, die uns auch stärken im Iman. Dann der Prophet, der Da'ya muss Hoffnung verbreiten, wo der Prophet zu Banu Shayban gesagt hat, dass sie die Perser erobern werden. In einer Zeit, wo das völlig unvorstellbar war. Dann, der Sieg kommt zuletzt. Am Ende kommt der Sieg. Du musst immer wieder nach einem neuen Weg suchen. Wir sehen, der letzte Stamm, zu dem der Prophet kam, haben dann den Islam angenommen. Die kamen dann danach mit 12 Mann wieder. Dann kam Musa aber nicht mehr mit. Und so wurde praktisch ganz Medina islamisch. Sechstens, der Sieg kommt, von wo wir nicht erwarteten. Warum? Weil der kam von den Qahtaniyun. Es wäre eher zu erwarten, dass er von den Adnaniyun kommt. Oder von dem eigenen Stamm des Propheten, von den Quraysh selber. Aber er kam von einem Stamm, der eigentlich mit der Abstammung des Propheten nichts zu tun hat. Dann sehen wir in dieser Dauer mit den Einzelpersonen, ja, sehen wir hier zum Beispiel, dass sie mit wenig Wissen Dauer gemacht haben, dass der Prophet mit einfachen Methoden Dauer mit ihnen gemacht hat, den einfach den Tauhid beigebracht hat, dass die Medienhetze, wie bei Tufail ibn Amr al-Dawsi, die Leute sogar in die Arme des Propheten gelenkt hat. Dann haben wir noch die Geschichte von Abu Dhar al-Rifari, die wurde auch schon mal erklärt. Viele datieren die auch auf einen anderen Moment. Abu Dhar al-Rifari, der kam auch zum Propheten a.s. und hat den Islam angenommen nach einer kurzen Sitzung. Das zeigt uns auch, in einer Sitzung, kurzen Sitzung, können Leute den Islam annehmen, weil Allah leid recht, wie er will. Und dann ist er direkt zur Kaaba gegangen, hat sich vor die Kaaba gestellt und hat gesagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und da haben sie zusammengeschlagen. Bissel Abbas kam und hat gesagt, hey, der ist von Al-Rifar, das ist ein gefährlicher Stamm. Da haben sie ihn losgelassen. Am nächsten Tag kam er nochmal und hat sich wieder vor die Kaaba geschlagen und gesagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haben sie wieder auf ihn draufgeschlagen. Der Prophet hat ihn weggeschickt, was soll mit seinem Stamm Dawa machen? Der ganze Stamm Rifar hat Islam angenommen und der Stamm daneben, Eslam, hat auch den Islam angenommen. Und als der Prophet nach Medina ausgewandert ist, kamen sie dann zum Propheten a.s. Wie oft hat der Propheten getroffen? Einmal, zweimal, vielleicht dreimal. Kurze Sitzungen. Sei du Abu Dhar in dieser Zeit. Dann sehen wir, dass der Prophet strategisch war. Er hatte eine Vorbereitung mit Musab ibn Umair. Und Alhamdulillah. Wie gesagt, Tufail, Abu Dhar und die sechs machen erfolgreich Dawa mit wenig Wissen. Das ist die Botschaft von heute. Alhamdulillah. Ich hoffe, dass ihr alle was davon mitgenommen habt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Und ich habe da eben eine kurze Sache da einmal kurz verwechselt. Dieses Anna Rasulullah wa Bathani Ibad, das wurde zu Iyas ibn Mu'az gesagt und nicht zu Tufail ibn Amr al-Dawsi. Aber von der Botschaft her ist das sowieso dasselbe, weil es uns ja zeigen soll in der Praxis. Bei uns geht es ja nicht einfach nur darum zu wissen, der heißt so und der heißt so. Bei uns geht es darum, Lehren zu entwickeln. Und die Lehre ist, die Botschaft wurde einfach gehalten. Ja, einfach. Leute sagen zu uns, ja, du musst immer viele Fremdwörter benutzen. Red so, wie du bist. Sei, wie du bist. Wir brauchen uns nicht zu verstellen. Wir brauchen uns nicht zu verstellen. Und es klappt. Das seht ihr ja. Möge Allah uns Ikhlas geben. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.